Hallo, mein Name ist Michael Kreder und das ist der Eule Podcast Re-November 2025. Heute geht es um die wichtigen Themen der EKD-Synode und um Missbrauch evangelisch. Und am Ende gibt es wie immer die gute Nachricht des Monats. Wir schauen auf Themen und Debatten des Monats zurück. Was wird im Bereich von Kirche, Religion und Gesellschaft diskutiert? Das mache ich jeden Monat gemeinsam mit Eule-Redakteur Philipp Greifenstein. Hallo Philipp.
Hallo Michael.
Passend zum Black Friday und dem damit einhergehenden großen Konsum hatten wir das Thema Verzicht in diesem ganzen Monat in der Eule. Zum Beispiel mit einem Podcast.
Mit Ruben Zimmermann, genau, den hattest du gemacht. Und was war das andere Verzichtsthema?
Ja, im Remind-Newsletter kam es nochmal. Es kommt auch in der guten Nachricht des Monats am Ende nochmal vor. Da könnt ihr warten.
Stimmt, stimmt. Und man kann natürlich auch sagen, dass die fortgesetzte Berichterstattung über Papst Leos Kritik an KI auch was mit Verzicht zu tun hat. Und du hast jetzt gerade Black Friday gesagt, also den Kaufrausch vor dem Weihnachtsfest. Aber eigentlich ist ja der Advent eine Fastenzeit vor dem Fest. Und da ist ja Verzicht eigentlich eine wichtige Sache.
Ich denke, hier geht es um Kräfte und Gegenkräfte.
Das klingt schon wieder alles total mir zu freundlich. Ich würde sagen, Verzicht ist, kann ja die Episode mit Ruben Zimmermann ja nochmal nachhören. Da sind mir immer wieder so Momente aufgekommen, wo ich gesagt habe, naja, das ist eigentlich gute christliche Lebenskunst. Ja? Und die gibt es ja in unserer Gesellschaft auch, wenn die Leute vielleicht nicht mehr ganz so häufig in die Kirche gehen. So eine Bescheidenheit, Auskömmlichkeit, das ist ja eine Tugend nach wie vor.
Na, bevor wir jetzt unsere Hörerinnen und Hörer noch alle vom Mönchtum überzeugen.
Nee, das ist ja was ganz anderes. Da hast du es jetzt, da hast du dann Ruben Zimmermann zum Beispiel nicht zugehört, denn Verzicht ist ja was anderes als Askese. Ja? Ach, hört doch einfach doch nochmal die Ruben Zimmermann-Episode und wir erinnern uns alle daran, dass erstmal Advent ist, bevor Weihnachten wird. Und das, auch wenn man sich Glühwein, Bratwurst und Plätzchen, Stollen schmecken lassen kann, ab dem ersten Advent, nicht vorher.
Ja.
Dass man trotzdem noch so ein bisschen im Hinterkopf behalten kann, dass man zum Leben natürlich nicht den Überfluss braucht.
Die Gönnung wird umso schöner, desto länger und gravierender der Verzicht ist. Auch das habe ich von Zimmermann gelernt und im Gespräch.
Genau.
Bevor wir jetzt in die Themen des Monats einsteigen, noch die Erinnerung an euch da draußen. Wenn euch unsere Arbeit gefällt, dann geht auch in den Podcatcher eurer Wahl, gebt uns eine Bewertung und schließt doch auch ein Eule-Abo ab. Das würde uns sehr freuen. Zum ersten Thema des Monats, die EKD-Synode. Was waren denn die wichtigen Themen? Die Friedensdenkschrift, die wurde vorgestellt, da haben wir auch schon eine eigene Episode zugemacht. Außerdem stand das Thema Kirche und Macht auf der Tagesordnung als Schwerpunktthema und außerdem wurde noch über Flaggen gesprochen. Da gab es jedenfalls einige Medienartikel zu. Mal schauen, ob das so ein Tempolimit-Ding ist. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, Philipp.
Ja. Es war insgesamt eine eher nachrichtenarme Tagung der EKD-Synode in diesem Jahr. Die Tagung hat ja in Dresden stattgefunden, Anfang des Monats. Ja, vielleicht ist diese Nachrichtenarmut auch eine gute Sache nach den Aufregungen von 2023 und 2024 für die Synode selbst vielleicht auch ganz gut so gewesen. Aber die Frage ist dann natürlich, wem man das Nachrichtenmachen anstelle dessen überlässt. Und in diesen Tagen der Synode Anfang November gab es ja zwei Boulevard-Themen, die große Aufregung verursacht haben. Da gab es erste Berichterstattung über diese Segnung einer polyamoren Beziehungskonstellation im Sommer bereits. Das wurde dann nochmal aufgewärmt und die Bild-Zeitung hat sich draufgehauen und Instagram war voll davon.
Ja, also auf der Synode kam das aber auch nochmal.
Ja, da wurde eine Frage zugestellt. Ansonsten hat es bei der Synodentagung Seitengesprächen hat es eine Rolle gespielt, weil die AkteurInnen sich der Tatsache bewusst waren, dass man da eine ganz starke Trennung unterschiedlicher Öffentlichkeiten erlebt hat. Ja. Mhm. Das fand ich jetzt nochmal ganz erstaunlich, beschäftigt mich inhaltlich auch noch eine Weile. Machen wir heute nicht, aber vielleicht in Zukunft nochmal, was das eigentlich für das Verhältnis von Macht, Kirche und Medien eigentlich so bedeutet. Es ist halt sehr eindrücklich gewesen, dass in dem Moment, wo die Bild-Zeitung sich auf das Thema draufgesetzt hat, also dann der Hassboulevard losgespült ist und der etwas weniger hässliche, aber trotzdem Boulevard auf Instagram hat er mitgezogen. Und die Themen, die in Dresden auf der EKD-Synode wichtig waren, die waren dort gar nicht wichtig und vice versa, würde ich fast schon sagen.
Mhm. Ja.
Und das ist das, was ich jetzt gerade meinte, wenn man auf einer EKD-Synodentagung, die ja nicht bloß eine Tagung einer Synode ist, die Gesetze verabschiedet und sich Berichte geben lässt, sondern die sich auch als Schaufenster dessen versteht, was in diesem Jahr eigentlich in der evangelischen Kirche wichtig war oder wichtig sein soll, ja, dann ist schon irgendwie auch entscheidend, dass man selber Themen setzt. Und dieses Thema der Synodentagung ist in diesem Jahr sicherlich die Friedensdenkschrift gewesen. Und das Erstaunliche daran, das habe ich ja in der Eule schon mehrfach geschrieben, ist halt, dass die Synode an sich als Organ der evangelischen Kirche in Deutschland ja mit dieser Friedensdenkschrift gar nichts weiter zu tun hat. Aber die Präsentation lag halt dort, ne, in diesem Schaufenster.
Ja.
Und ja, und vice versa, was ich gerade schon gesagt habe, also in den sozial-medialen Öffentlichkeiten, die es so gibt, im Plural, war das Friedensthema wiederum dort, wo das mit der polyamorösen Segnung ein Thema war, gar kein Thema. Und das finde ich schon erstaunlich, ne? Also weil auf der EKD-Synode, das will ich bloß mal andeuten, wird ja immer wieder darüber auch beraten, ne? Wie stellt sich die evangelische Kirche strategisch kommunikativ auf? Da ist immer von einem Plan für die Themenkommunikation die Rede. Und währenddessen sieht man dann einfach, eigentlich hat man überhaupt nicht immer mehr Kontrolle über die eigenen AkteurInnen, wenn es um die Kommunikation geht. Ja? Jetzt hattest du die Flaggenfrage angesprochen.
Ja, die Flaggenfrage. Michael. Ich bin ganz gespannt, was du davon berichtest.
Die war auch in den Medien, ja.
Das ging wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, das ging völlig an mir vorbei. Ich war jetzt sehr erstaunt, dass du es aufgebracht hast.
Also als ich nach Hause gekommen bin und so gesagt habe, na, habt ihr davon was mitbekommen, habe ich auch zur Antwort bekommen, nee, ich habe gearbeitet.
Ja.
Ja. Das klingt jetzt so lustig, aber man muss sich wirklich offensichtlich daran gewöhnen, dass selbst Themen, die irgendwie mal ein, zwei Tage vielleicht in irgendwelchen Medien vermeintlich ganz groß hochgespült werden, tatsächlich eigentlich Themen sind, die kaum jemanden erreichen.
Aber jetzt muss man sachlich sagen, um was geht's denn jetzt bei der Flaggenfrage? Da können wir alles vorstellen.
Also die EKD, und zwar bevor es die EKD so richtig gab mit ihren drei Organen, Synode, Kirchenkonferenz und Grundordnung, in der das alles steht. Das dritte Organ ist der Rat.
Also vor 1000 Jahren.
Nee, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, also bevor es die EKD in ihrer jetzigen Verfasstheit gab, wurden schon provisorische Verordnungen erlassen, weil man ja noch keine Kirchengesetze für diese neue evangelische Kirche erlassen konnten.
Yeah.
Eine dieser eigentlich als Provisorium gedachten Regelungen war eine Flaggenregelung, in der man nämlich ausgeschlossen hat, dass Flaggen an Kirchengebäuden zu hängen kommen können. Das ist natürlich eine Lehre aus der Zeit des Nationalsozialismus gewesen.
Erscheint mir sehr logisch vor dieser Folie.
Genau, ne? Keine Hakenkreuzflaggen mehr und als Konsequenz daraus eben gar keine Flaggen mehr, sondern nur noch eine Fahne, nämlich die Kirchenfahne. Michael, wie sieht denn die Kirchenfahne der evangelischen Kirche aus?
Ich nehme mal an, dass jede Landeskirche eine eigene Fahne hat.
Nee, die Fahne der evangelischen Kirche.
Also das ist ein sehr schlichtes Kreuz. Oder ist das jetzt bei uns die bayerische Fahne? Ich kann es dir wirklich nicht mal sagen. Es war nicht Teil meines Kirchenrechtskurses im Vikariat. Haben wir die Flaggenordnung nicht durchgenommen. Gut. Zu Kirchenglockenordnungen könnte ich dir was sagen.
Nee, die brauchen wir jetzt mal nicht. Also die Fahne der evangelischen Kirche ist ein violettes Kreuz auf weißem Grund.
Ja doch, dann ist es die. Ich dachte wegen diesem Violett, dass es vielleicht doch sehr was Bayern-Spezielles wäre, weil die Farbe dann durchaus da wieder sehr vorkommt. Ja, okay.
Nee. Ja, also der Punkt ist der, die wird an seltensten Weisen nochmal irgendwo benutzt. Jetzt im Gemeindegebrauch vielleicht nochmal bei einer Konfirmation an die Kirche gehangen oder so.
Ja, genau. Das ist genau das wollte ich gerade sagen. Die man bei der Konfirmation einfach aufhängt. Ich dachte, das wäre die bayerische. Mir war nicht klar, dass die Bayern so national unterwegs sind.
Ja, Michael, wir haben jetzt verstanden. Ja. Im politischen Raum ist die ab und zu noch mal präsent, weil am Haus der EKD, am Gendarmenmarkt in Berlin hängt die ab und zu mal. Und anders als diese Flaggenverordnung da von damals vorsieht, ist es durchaus in den letzten Jahrzehnten und in den letzten Jahren auch dazu gekommen, dass an den Kirchen halt mehr zu hängen kommt. Seien das große Transparente für Veranstaltungen, für Konzerte, für politische Anliegen, ne? Also wir haben große Friedensfahnen mit unterschiedlichen Friedenssymbolen oder mit Bibelsprüchen.
Ja.
Selbst die Kampagnen zu Bundestagswahlen, Landtagswahlen der Landeskirchen haben eigentlich in ihrem Materialset, die da ausgegeben werden, auch immer große Transparente, die durchaus eben auch an Kirchen angebracht wurden. Und natürlich in letzter Zeit auch, daran kristallisierte sich das zumindest erstmal eine Runde, gibt es natürlich bei queeren Gottesdiensten, bei Gottesdiensten zu Christopher Street Days, im Pride Month oder was auch immer, gute Anlässe, um eine Regenbogenfahne zu hissen. Diese Verordnung ist aufgefallen, als man jetzt die Kirchengesetze durchgeguckt hat, auf Überflüssigkeit hin überprüfend. Ja, denn es geht, das ist so, das hat sich die EKD schon seit längerem vorgenommen, darum, die Menge an Kirchengesetzen zu verringern, und zwar ziemlich radikal, also alles, was irgendwie staatlicherweise schon irgendwie akzeptabel geregelt ist, muss in kirchlicherweise nochmal geregelt sein, und vor allen Dingen sollen Gesetze entfallen, die erkennbar gar nicht mehr irgendwie benutzt werden. Und diese Fahnenverordnung zählt dazu, weil wir im Alltag der evangelischen Kirche in Deutschland bemerken, hält sich ja eh niemand dran.
Ja, die Landeskirchen verkaufen in ihren Shops ja sogar Banner, wenn es irgendwelche Segensaktionen oder sonst was gibt.
Richtig. Es war eigentlich nur so gedacht, als wir räumen das jetzt mal ab. Aber es gab dann auch aus dem Kreis der Synode, namentlich vom Synodalen Michael Germann, der Professor für Kirchenrecht, unter anderem Kirchenrecht, in Halle ist, an der Martin-Luther-Universität, ein wichtiger Hinweis. Er sagte nämlich, wenn wir das jetzt nicht mehr regeln, dann könnten wir dem Missbrauch Tor und Tür öffnen. Und da gab es auf der Tagung erstmal auch ein wenig misstrauisches Gemurmel darüber, was jetzt damit gedacht gewesen ist, das doch nochmal genauer zu fassen, weil es, das sei nicht verhehlt, auch Synodale gab, die dachten, naja, jetzt soll irgendwie dieser doch freien, liberalen Nutzung eben auch für Regenbogenfahnen irgendwie ein Riegel vorgeschoben werden. Das ist aber mitnichten der Fall gewesen, jedenfalls aus meiner Perspektive, sondern es geht hier wirklich darum, klarzustellen, dass die Kirchen nicht instrumentalisiert werden können für Nationalismus zum Beispiel. Da brechen aber bei so einer EKD-Synode auch manchmal unterschiedliche Lebenswelten aufeinander, weil für mich jedenfalls erkennbar war, dass Synodale aus Westdeutschland, nicht alle, aber ein paar, sich gar nicht vorstellen können, dass die von ihnen heißgeliebte bundesrepublikanische Farbe, Schwarz-Rot-Gold, in anderen Kontexten eben kein Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung mehr ist. Wenn in Kleingartensiedlungen oder in Dörfern und Städten in Ostdeutschland irgendwo die Deutschlandfahne gehisst wird, dann nicht immer als Bekenntnis dafür, hier ist quasi Deutschland in seiner gesamten Pluralität repräsentiert. Das hat auch noch einen weiteren Hintergrund, weil nämlich in Ostdeutschland einige Landkreise und Kommunen jetzt Fahnen- und Flaggenverordnungen neu geschrieben haben und zum Beispiel vorgeschrieben haben, vor Schulen auf einmal Deutschlandflaggen wieder zu hissen. Lieber Michael, war das in deiner Schulzeit üblich, dass da eine Deutschlandfahne oder Bayern?
Nein, nie. Ich habe auch davon gelesen. Ich fand das auch sehr seltsam.
Also was heißt seltsam? Ich meine, man kann das ja machen. Ne? Das soll halt irgendwie sowas Patriotisches ausdrücken. Und da das jetzt, sind wir ehrlich, immer von CDU-Politikern und Politikerinnen hauptsächlich ausgeht oder PolitikerInnen des konservativen Spektrums, die denken halt, damit können sie der AfD das Wasser abtragen. Ich halte das für, mit meiner bescheidenen ostdeutschen Erfahrung, für Quatsch. Da hat sich noch niemand davon überzeugen lassen. Die Synode hat sich dann entschieden, im Grunde genommen die Regelung der alten Verordnung jetzt in ein neues Kirchengesetz zu schreiben. Und da steht drinne, dass die Fahne der evangelischen Kirche, violettes Kreuz auf weißem Grund, die Kirchenfahne ist, die also gerne und jederzeit da hängen soll an Kirchen. Und dass weitere Fahnen und Flaggen, wenn sie angebracht werden, aber dem kirchlichen Zweck quasi entsprechen müssen. Ja, also der Botschaft der Kirche und die Entscheidung darüber trägt die Kirchgemeinde vor Ort.
Und da sind wir doch beim Full-Circle-Moment, weil eigentlich ging es darum, dass man das alles ein bisschen entschlackt und sich über die Sinnhaftigkeit dieser Gesetze verständigt.
Aus meiner Perspektive kann ich sagen, dass ich den Antrag da von Professor Germann klug fand, weil er natürlich die Nutzung in der Regenbogenfahne nicht ausschließt und trotzdem aber inhaltliche Leitplanken gibt. Ja. Anna-Nicole Heinrich, die Präses der EKD-Synode, sagte an der Pressekonferenz am Sonntag, ja, Regenbogenfahne ja, Deutschlandflagge nein. Ja, das wurde dann auch wieder berichtet. Ja. Und zur Schlusspressekonferenz sagte sie dann auf meine Rückfrage nochmal, dass ja mit der Kirchenfahne also ein gutes Bewenden haben kann und wer möchte, soll doch die Friedenstaube, die auf das Deckblatt der Friedensdenkschrift ist, mit dazu hängen. Es bleibt ja so, dass man auch weiterhin für alle möglichen Kampagnen irgendwas hinhängen kann. Es ist keine neue restriktive Regelung geschrieben worden, aber es ist auch klar geworden und das ist schon nochmal wichtig, dass es eben einen Hinderungsgrund gibt, dahin zu gehen und da alle möglichen Sachen hinzuhängen. Mhm. Ja? Nationalflaggen, da hat sich ja die evangelische Kirche nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt, ja, gehören nie an Kirchen. die Kirchen sind dafür da, das Reich Gottes in die Welt zu tragen und nie irgendein bestimmtes Land nach vorne zu holen.
Irgendwie passt das ja zum Schwerpunktthema der Synode, wenn auch nur am Rande. Es ging ja im Großen und Ganzen um Kirche und Macht. Was ist denn jetzt dabei rausgekommen?
Ja, also es sollte um Kirche und Macht gehen. Das ist schon mal ein wichtiger semantischer Unterschied, weil der Thementag dazu so eher lala war. Es hatte wenig mit dem zu tun, was sich die Synode eigentlich vorgenommen hat, nämlich darüber nachzudenken, wie also ein Umgang mit kirchlicher Macht oder mit Macht, unterschiedlichen Machtformen in der Kirche eigentlich auszusehen hat. Und in den besten Momenten hatte das sowas von einem Nachvollzug von Debatten, die anderswo in der Kirche schon längst geführt werden, ne? Also in den Fachvorträgen einigermaßen. Ja? Und manchmal hat man immer so das Gefühl, es bleibt dann doch irgendwo stehen. Und ich hatte in meinem Vorbericht ja schon geschrieben, wenn so als Botschaft übrig bleibt, dass man einfach nur machtsensibel werden will, dann ist es eigentlich ein bisschen wenig und ich befürchte, da ist es fast so bei geblieben. Es gibt aber einen Arbeitsprozess, der jetzt so aus zwei anderen Beschlüssen dieser Synodentagung sich entfalten wird. Das eine ist, dass die EKD-Synode das Kirchenamt und den Rat gebeten hat, mal darüber nachzudenken, wie eigentlich das Zusammenwirken der Organe der EKD neu zu justieren ist. Also Rat, Kirchenkonferenz, Synode und, das sind die drei Organe und das Kirchenamt der EKD, das in der Grundordnung der EKD nicht als eigenes Organ aufgeführt ist, aber sehr viel Macht hat, weil da geht es immer um die Umsetzung von Beschlüssen und werden die überhaupt umgesetzt oder auch nicht. Ne? Also da kann man sich bei der Klimakampagne, bei dem Artikel nochmal umtun. Und das hat es eigentlich ganz typisch evangelisch geschickt gemacht, denn eigentlich stand ja so ein bisschen auf der Tagesordnung zu überlegen, wie kann denn die Synode kleiner werden, und zwar bevor die letzte Tagung dieser Legislatur im nächsten Jahr dann stattfindet. Es ist klar, die wird jetzt nicht verkleinert, die Synode, auch in der nächsten Legislatur, auch für die nächste Legislatur nicht. Und diese Verkleinerung der Synode hat die Synode im Grunde genommen auch dadurch ein bisschen abgewendet, indem sie gesagt hat, nee, daraus wird jetzt ein längerer Arbeitsprozess über dieses Zusammenspiel aller Organe der EKD nachzudenken und nicht bloß singulär über die Verkleinerung der Synode. Und da hängen dann auch noch andere Fragen dran, nämlich mit dem Zusammenspiel mit der Generalsynode der lutherischen Kirche und andere Fragen.
Und dieses Zusammenspiel der unterschiedlichen Organe, die Unübersichtlichkeit, das ist ja vielleicht auch schon eine Hinführung zum zweiten Thema unseres Re im November, aber hängt noch ganz mit dieser Synodentagung zusammen, weil es haben ja bei dem Thementag auch Betroffene sexualisierter Gewalt vor der Synode gesprochen. Wie ist das jetzt dann gelaufen?
Vielleicht erweitere ich das gleich nochmal am Anfang, denn es haben in dieser Woche auf der Landessynode der Hannoverschen Landeskirche auch Betroffene sexualisierter Gewalt gesprochen, insgesamt 11 Personen, darunter auch starke Kritiker der bisherigen Bemühungen der Landeskirche von der Initiative Vertuschung beenden, die im Nachgang unglücklich damit sind, wie das gelaufen ist.
Kann man im Podcast nachhören auch?
Ja, weil es darum geht, dass die sich das gewünscht hätten, dass das öffentlich ist, also im Livestream mit übertragen wird. Und genauso wie dieser Teil auf dem Thementag Kirche und Macht der EKD-Synode am Samstag, dem 8. November, war dieser Teil auch nicht Teil des Livestreams, aber wir Journalistinnen durften im Saal bleiben. Wenn ich das richtig verstanden habe, in Hannover war ich nicht, war das in Hannover wirklich ein nicht öffentlicher Teil der Synodentagung, an dem jetzt diese 11 Personen gesprochen haben. In Hannover haben die Betroffenen sehr, sehr lange um ein Rederecht vor der Synode gekämpft. Im letzten Jahr bei der Tagung im Herbst hat Nancy Jans auf der Synode gesprochen und eine Rede gehalten. Nancy Jans ist Betroffenensprecherin im BEFO, im Beteiligungsforum Sexualisierte Gewalt in der EKD und Diakonie. Nancy Jans ist selber Betroffener aus der Hannoverschen Landeskirche, insofern gibt es da eine lokale Verbindung. Und Nancy Jans ist inzwischen Leiterin der Fachstelle der Bremischen Evangelischen Kirche. Und es gibt in der Hannoverschen Landeskirche einfach noch ganz viele andere Betroffene, die sich manchmal auch vom BEFO nicht repräsentiert fühlen, die Kritik haben, die selber das Wort ergreifen wollen und die haben lange dafür kämpfen müssen, vor der Synode zu sprechen. Das hat in dieser Woche stattgefunden. Florian Breitmeier vom Norddeutschen Rundfunk hat das kommentiert in einem Artikel, den wir gerne hier nochmal verlinken werden in den Shownotes. Insgesamt ist es aber, und deshalb habe ich jetzt die Landeskirche Hannovers hier nochmal erwähnt, ein zweischneidiges Schwert mit dem Reden vor der Synode.
Was meinst du mit dem zweischneidigen Schwert?
Da rede ich jetzt vor allen Dingen von Dresden, wo ich es ja live miterlebt habe, erneut wieder Betroffene live auf der Synode miterlebt habe, dass so ist, dass die betroffenen Schilderungen quer zu der eigentlichen Arbeit in der Synode stehen. Also in Würzburg im vergangenen Jahr haben wir das noch so erlebt, dass Betroffene auf der EKD-Synode nicht selber im Plenum sprechen sollten, durften, sondern da wurden sie vertreten von so einer Anwältin des Publikums. Ne? Klingt auch sehr evangelisch, vielleicht kennt das manche vom Evangelischen Kirchentag auch.
Ja.
Die haben also ihre Anliegen, ihre Botschaften, auch ihre Texte quasi dieser Anwältin des Publikums gegeben und die hat es während der Tagung dann vorgetragen, mit all den damit verbundenen Problemen auch. Darüber haben wir ja an der Eule berichtet. Und diesmal haben diese Betroffenen, die in Dresden gesprochen haben, die beiden im Rahmen dieses Thementages gesprochen, also nicht zur eigentlichen Befassung mit den Fortschrittsberichten zum BEFO oder zu den Nachwirkungen der Forumstudie, zu denen wir dann nachher ja noch kommen. Ja? Nach jedem Teil dieses Thementages, nach jedem Event, ja, sage ich jetzt mal so, nach jedem Vortrag, ist eine Phase gewesen, wo hätten auch die Synodalen dann in die Debatte einsteigen können oder eben in so Murmelgruppen verbleiben. Und wann immer Betroffene auf Synoden sprechen, ich glaube, das ist so inzwischen eine allgemeine Beobachtung, werden danach nie viele Fragen gestellt.
Ja, dann ist auch Ruhe.
Ja, weil erstens sind die Leute emotional beeindruckt und zweitens, und das ist aber ein Punkt, der jetzt schon nachdenkenswert ist, die Schilderungen der Betroffenen geben ganz häufig auch keine Ansatzpunkte für eine eigentlich synodale Befassung. Deshalb ist es schon ganz wichtig, dass man sich nochmal wirklich auch innerhalb der Synoden, also das ist jetzt nichts, was wir jetzt quasi von außerhalb isoliert führen könnten, sondern in den Synoden muss mal wirklich darüber nachgedacht werden, was eine Synode eigentlich ist. Die macht Gesetze und eigentlich müsste das viel stärker und wichtiger werden, die kontrolliert auch die Durchführung dieser Gesetze oder Regeln durch die Landeskirchenämter und die einzelnen kirchlichen Dienststellen. Und dafür gibt es eigentlich in betroffenen Schilderungen wenig Anhaltspunkte, die ganz häufig auf die eigene Betroffenheit, auf den eigenen Fall rekurrieren und dann Forderungen stellen, die richtig sind und die auch wichtig sind, die aber nie aufgelöst sind in das Prozessuale, also in das, was schon läuft in den Kirchen, was vielleicht auch ein blinder Fleck noch der Bemühung ist und die schwierig zu verhandeln sind, weil das ganz schnell unter dem Deckmantel verschwinden kann. Ne? Da hat Florian Breitmeier recht. Hier haben jetzt wieder Betroffene zu uns gesprochen. Wir sind dankbar. Wir nehmen das alles mit. Ja? Mhm. Und damit ist dann irgendwie so ein Punkt dahinter. Da ist in dem Setting in der Synode, die also quasi ne, so nach Tagesordnung vorgeht und Rede, eventuell Gegenrede, Kompromiss im Ausschuss, weiter Arbeit im Plenum, Abstimmung im möglichst großen Konsens. Ne? Aber da geht es ja immer um irgendwelche Sachfragen. Und das mit den betroffenen Statements oder betroffenen Äußerungen zusammenzubringen, ist eine schwierige Kiste. Aber vom eigentlichen Selbstverständnis hat sich das quasi die evangelische Kirche selber gelegt, dieses Ei, sage ich jetzt mal. Denn sie versucht ja, und bei der EKD-Synode ist das noch viel stärker als bei den Landessynoden, das auch als Schaufenster für die ganze evangelische Kirche zu haben. So, und da bricht sich das, ne? Wenn ich sage, das ist das jährliche Schaufenster, dann kann ich jede betroffene Person sehr gut verstehen, die sagt, und in diesem Schaufenster, in dieser Öffentlichkeit, in dieser innerkirchlichen Öffentlichkeit, da wollen wir auch mit unseren Anliegen, mit unseren Beschwerden, mit unserer Kritik vorkommen. Für den parlamentarischen Anteil an der Arbeit in der Synode, ja, ist das schwierig zu fassen, was da zur Sprache kommt. Für den Anteil in der geistlichen Weggemeinschaft kann es wertvoll sein, ja. Nur habe ich inzwischen den Eindruck, dass zumindest in den Synoden, die ich so ein bisschen im Blick habe, das sind längst nicht alle der 20 Landessynoden, und da ist auch überhaupt noch gar keine Rede von den Regional- oder Kirchenkreissynoden, Dekanatstagen und wie auch immer sie alle heißen, ja. Aber dort, wo ich so ein bisschen den Einblick habe, da ist die Awareness, also das Bewusstsein für die Problemlage, auch für die schweren Folgen von Missbrauch, von sexualisierter Gewalt, für die Biografien von Betroffenen, da ist das Bewusstsein dafür durchaus da. Wo es aber nach wie vor eine Unsicherheit gibt und tatsächlich ein Mangel, ist eine Kompetenz auf quasi parlamentarischen Weg, die Bemühungen der eigenen Kirche dort zu kontrollieren oder neu anzustiften, zu korrigieren, ja, Dafür findet sich eigentlich auf den Synodentagungen in den Landeskirchen viel zu wenig Zeit, nach meinem Eindruck. Und auch wenn die EKD-Synode sich ja dieses Thema jedes Jahr vorgenommen hat, das ist ja immer wieder Thema, ja, also der BEFO-Bericht, das ist, hat sich die EKD-Synode vorgenommen, ist in dieser Legislatur immer Thema, ja, nicht bloß mal alle paar Jahre. Auch da holpert es immer wieder, auch in der Befassung mit diesen tatsächlichen dann Synodenberichten, wird dazu was gesagt, kann man dazu im Ausschuss was sagen, ja, so, also das sind immer ganz schwierige Fragen. Am Ende glaube ich, ohne dass ich mir ein Urteil darüber erlauben will, was die Betroffenen damit am Ende verbinden und ob das für die eine positive oder weniger positive Erfahrung ist. In Hannover gibt es jetzt die Gruppe Vertuschung beenden, die das jetzt im Nachgang stark kritisieren. Es mag unter den Betroffenen, die gesprochen haben, auch Betroffene geben, die sagen, ich bin damit zufrieden, wie das gelaufen ist. Es gab in Würzburg 23 Betroffene, die durchaus einverstanden, zufrieden ist vielleicht ein bisschen viel, aber die gesagt haben, okay, das mit der Anwältin des Publikums, das hat eine Form gefunden, mit der ich leben konnte. Ja? Ich glaube, dass am Ende den unterschiedlichen Prozessen rund um den Missbrauch evangelisch, also Aufklärung, Aufarbeitung, Prävention, Intervention, Anerkennung, Schrägstrich, Entschädigung, mehr gedient ist, wenn die Synoden dazu eher parlamentarischer arbeiten. Und da bin ich auch nicht ganz alleine. Jetzt komme ich nochmal zu Nancy Jans zurück. Die sagte nämlich mir danach, dass sie die Befassung auf dem Thementag auf der EKD-Synode tatsächlich als verpasste Chance für die Synode auch empfunden hat, weil dieser Tagungsordnungspunkt eben nie anschlussfähig war.
Wie ist es denn jetzt deiner Meinung? Du hast es jetzt schon so viele Jahre begleitet. Wenn wir jetzt nach vorne schauen, wie soll das denn weitergehen?
Also ich glaube, dass die Frage der Sichtbarkeit von Betroffenheit eine Frage ist, die sich für die evangelische Kirche weiterstellt. Und die andere, nicht weniger öffentliche, aber geeignetere Formate braucht als eine Synodentagung. Und ich wünschte mir im Gegenzug, dass die Synoden viel hartnäckiger dabei sind, wirklich kirchliche Leitungen auszuführen. Davon, glaube ich, haben am Ende Betroffene mehr, auch insbesondere die Betroffenen, die ohnehin nie vor Synoden sprechen. Denn Menschen, die von sexualisierter Gewalt betroffen sind und waren, sind ganz häufig nicht willig bereit, mit der Institution Kirche irgendwas noch zu tun zu haben. Das heißt, auf den Synodentagungen sprechen Menschen, die entweder selbst in der Kirche beschäftigt sind, als Pfarrerinnen und Pfarrer, als andere Mitarbeiter, die in einer anderen Weise mit der Kirche in Verbindung sind, die Hoffnung für die Kirche haben oder sich als Aktivisten, als manchmal gewählte Sprecher, manchmal als durch andere Aushandlungsprozesse dazu gekommene Sprecher für betroffenen Interessen einsetzen. Aber die große Zahl der Betroffenen, die wir auch in den Landeskirchen sehen, ja, Betroffene aus diakonischen Kontexten, Betroffene aus Heimkontexten, ja, das sind Betroffene, die ganz häufig nicht auf die Idee kommen, auf einer EKD-Synode oder auf ihrer Landessynode zu sprechen, die aber andere Anliegen haben. Die wollen, dass das mit den Anerkennungsleistungen endlich funktioniert. Die wollen Aufklärung in ihrem persönlichen Fall. Ich glaube, dass es langfristig wenig bringt, Betroffenheit auf Synoden darüber auszustellen, was man in den Schilderungen von Betroffenen gehört hat.
Nächstes Thema, will ich sagen, hängt aber natürlich direkt damit zusammen, nämlich zum Missbrauch evangelisch. Da hast du wie in jedem Jahr inzwischen einen Artikel geschrieben, in dem du die Berichte zum Thema, die auf der EKD-Synode vorgestellt wurden, erklärst und da auch mit weiteren Fakten einordnest. Wo steht da die evangelische Kirche? Ich glaube, auch das frage ich dich jedes Mal.
Ja, zu Recht. Wir bleiben an dem Thema ja auch dran.
Gut, ein paar Euro ins Phrasenschwein.
Ja, ist aber ja so. Ne? Also auf der EKD-Synode gibt es zwei Berichte zu dem Thema. Inzwischen muss man so sagen, jetzt das zweite Jahr im Grunde genommen so. Einmal den Bericht des Beteiligungsforums und dann den Forum-Maßnahmenplan, den Fortschrittsbericht dazu, was da im Nachgang der Forumstudie geplant oder teilweise auch schon in der Umsetzung ist. Den gab es jetzt quasi zum, naja, anderthalben Mal. Letztes Jahr wurde gesagt, dass es einen Maßnahmenplan gibt und in diesem Jahr gab es da den ersten Bericht dazu. ich habe ja auch schon einen ausführlichen Artikel darüber geschrieben. Aus meiner Sicht, wenn du fragst, wo steht die evangelische Kirche, sind zwei Fragen wichtig, die dem BEFO-Bericht zuzuordnen sind und eine, die dem Forum Maßnahmenplan zuzuordnen sind. Und darüber hinaus gibt es dann noch eine Fülle weiterer Sachfragen. Das eine ist die Anerkennungsrichtlinie, die dazu führen soll, dass bereits im Januar 2026 überall in der evangelischen Kirche in Deutschland nach einheitlichen Prinzipien Anerkennungsleistungen beantragt werden können von Betroffenen sexualisierter Gewalt. Die Richtlinie wurde im Frühjahr verabschiedet von zwei Organen der EKD, nämlich vom Rat und von der Kirchenkonferenz. An der Richtlinie hat ja das BEFO, so wie es sein soll, mitgearbeitet. Und insofern ist da eine Betroffenenbeteiligung auch an den Entscheidungen sichergestellt. Das ist ja singulär in der evangelischen Kirche. Das gibt es in keiner anderen gesellschaftlichen Organisation.
Ist das auch mit Stimmrecht in dem Fall?
Nee, die haben kein Stimmrecht auf der Synode. Aber was quasi vom Rat und von der Kirchenkonferenz beschlossen wird, muss vorher die Zustimmung im BEFO gefunden haben.
Also im Prinzip ein umgekehrtes Vetorecht. Ich weiß gar nicht, wie der Fachbegriff dafür ist.
Ja, es gibt ja nach wie vor auch Diskussionen darüber, die wir jetzt hier nicht vertiefen können, aber es gibt Diskussionen darüber, wie das eigentlich kirchenrechtlich so eine kluge oder kirchenordnungsmäßig, verfassungsmäßig eine gute Ordnung ist, denn das BEFO ist quasi quer zur Grundordnung der EKD eingefügt worden. Ja. Im BEFO arbeiten ja kirchliche Beauftragte und Beauftragte der Diakonie gemeinsam mit Betroffenen zusammen. Und da ist es so, dass die AGs gebildet haben, eine AG-Anerkennung, die hat sich jetzt mit der Anerkennungsrichtlinie befasst und befasst sich auch mit der weiteren Umsetzung der Anerkennungsrichtlinie in den Verbünden, die dazu gegründet werden, in den Landeskirchen und diakonischen Landesverbänden. 9 Stück sind es auch, die decken quasi dieses Bundesgebiet ab. Es gibt also nicht wie in der katholischen Kirche die eine einzige zentrale Landestelle, wo man Anerkennungsleistungen beantragen kann. In der katholischen Kirche gibt es die sogenannte UK, die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen. Und die macht das bundesweit. In der evangelischen Kirche wird es ab Januar, so ist der Plan, 9 von diesen unabhängigen Kommissionen geben, die dann alle nach der Anerkennungsrichtlinie Anerkennungsleistungen zusprechen. Und da gab es einen Umsetzungsbericht, wie jetzt mit der Anerkennungsrichtlinie verfahren wird. Und da gibt es auch noch einen großen Streitpunkt, nämlich der sogenannte Anhaltskatalog. Da geht es darum, dass den Mitgliedern der Kommission hypothetische Fallkonstellationen zur Verfügung gestellt werden, anhand derer sie schauen können, wie hoch die Leistungen ausfallen können, die sie den einzelnen Betroffenen im Rahmen einer individuellen Prüfung zusprechen.
Wir haben da auch schon mal drüber gesprochen in einem anderen Podcast, weil genau. Ich das auch irgendwie so unfasslich finde, so möchte ich das mal sagen, da halt jetzt einen Betrag dran zu hängen. Du, deine Antwort war, glaube ich, damals schon nach dem Strafrecht, ne? So wie es da ungefähr geregelt
nein
ist.
Nein und jein. Also die Anerkennungsrichtlinie haben wir im Podcast schon besprochen und in der Eule breit erklärt. Da gibt es viele Dinge, die die Regel, zum Beispiel eben das Recht auf Anhörung, man muss nicht, aber man kann eben auch vor der Kommission selber auftreten oder sich auch vertreten lassen. In der katholischen Kirche ist das ein rein schriftliches Verfahren und die Betroffenen haben kein Recht auf Anhörung vor diesen Kommissionen. Dann sind viele andere, wie ich finde, durchweg gute Sachen geregelt für die Arbeit von Anerkennungskommissionen. Und dann widmet sich ein Teil der Anerkennungsrichtlinie eben den Leistungen, die zugesprochen werden können. Und die sind wiederum geteilt in zwei Teile. Es gibt einen Pauschalbetrag für Fallkonstellationen, die strafbar sind oder waren. Und diese Fälle werden mit pauschal schon einmal 15.000 Euro anerkannt. Und hinzu kommt dann noch eine individuelle Leistung. Und diese individuelle Leistung, die gibt es auch oder kann es geben, in Fällen, wo überhaupt keine Strafbarkeit vorlag oder vorliegt. Der Anhaltskatalog, den ich gerade schon erwähnt habe, der soll nun den Kommissionen Ratschlag geben, wie hoch diese individuelle Leistung denn sein kann in vergleichbaren Fällen. Also man kann sich das tatsächlich wie so eine Mappe vorstellen, wo unterschiedliche für den evangelischen Bereich typische Fälle anonymisiert und auch nicht wahnsinnig detailreich, aber greifbar dargestellt sind. Und darunter würde dann quasi ein Fenster stehen von einer Summe, die dafür angeraten erscheint.
Und ich nehme an, der Streitpunkt ist jetzt die Summe und nicht die Beschreibung des Falls.
Ja, wobei das natürlich zusammenhängt, aber die Summe ist der eigentliche Streitfall, denn die Anerkennungsrichtlinie der EKD, die jetzt in der Umsetzung in den Landeskirchen ist, also dort jetzt auch überhaupt erstmal zu Kirchenrecht wird und werden soll, die hat keine Obergrenze. Und das war den Betroffenen im BEFO ganz wichtig. Davon haben sie ihre Zustimmung im Frühjahr diesen Jahres und im Herbst letzten Jahres in diesem Prozess, der da stattgefunden hat, ja auch abhängig gemacht, dass es keine Obergrenze gibt, sondern dass in schlimmen Fällen das auch richtig viel Geld sein kann, also auch sechsstellig oder mehr. Weil es in den letzten Jahren ja durchaus einige, nicht viele, aber einige zivilrechtliche Verfahren vor deutschen Gerichten gab, wo Betroffenen sexualisierter Gewalt höhere Summen zugesprochen wurden, als das bis dato der Fall war. Bis dato, das ist auch so ein Stichwort, was immer wieder in der Debatte ist, hat man sich da an Schmerzensgeldtabellen orientiert vor Zivilgerichten in Deutschland. Diese haben ganz stark darauf abgestellt, wie das eigentliche Tatgeschehen war und wenig mit in den Blick genommen, wie die Tatfolgen, also auch die langfristigen Folgen für die Biografie von Betroffenen, ausschauen. Das wird vor Zivilgerichten in Einzelfällen heute anders betrachtet und deshalb werden da höhere Summen zugesprochen. Das Anerkennungsverfahren in der evangelischen Kirche soll das, auch wenn es keine rechtlich verpflichtende Leistung ist, sondern am Ende ja eine freiwillige Leistung der Kirche bleibt, rechtlich gesehen, soll das widerspiegeln, insofern als es keine Obergrenze gibt. Und jetzt ist die Befürchtung im Herbst 2025, also jetzt, da im BEFO dieser Anhaltskatalog gerade verhandelt wird, auch mit Vertretern aus Landeskirchen etc., dass über den Anhaltskatalog quasi nachträglich zur Anerkennungsrichtlinie nochmal so eine Obergrenze eingezogen wird, nämlich ganz praktisch dadurch, dass in dem Anhaltskatalog die Richtliniengrößen so drinne stehen und die einzelnen Menschen in den Anerkennungsleistungskommissionen aus ihrer Not oder aus dem Beratungsbedarf, der da entsteht, einfach sagen, gut, dann halten wir uns daran fest und daraus quasi sowas wie eine Obergrenze durch die Hintertür wird.
Da ist dann so ein super krasser Fall geschildert, irgendwo ganz weit oben angesiedelt und der krasseste Fall steht dann drin, da würde man jetzt zum Beispiel 25.000 Euro zahlen. Ich erfinde jetzt irgendwas, ich weiß nicht, ob das so stimmt. Und dann ist die Sorge, keine dieser Anerkennungskommissionen würde dann sagen, ja, wir zahlen jetzt 300.000 Euro, wie jetzt halt das Gericht in Köln damals oder so, sondern
ja.
Weil das ist so weit weg von 25.000 Euro, es wird nicht passieren.
Genau, und da muss man genau wissen, woher die Landeskirchen teilweise kommen, weil die teilweise auch früher mit 5.000 Euro abgewirtschaftet haben, was erkennbar viel zu wenig war. Ja. Inzwischen gibt es durchaus auch höhere Leistungen, gab es auch schon während des alten Systems jetzt, im Lichte der gesellschaftlichen Entwicklung auch, ja, oder der innerkirchlichen Entwicklung zu dem Thema. Aber es ist einfach so, dass wenn man jetzt zum Beispiel da auch sagt, mit dem neuen System sollen sich ruhig auch nochmal Leute melden und neu beantragen, die in den letzten Jahren einfach viel zu wenig bekommen haben, dann ist es natürlich idiotisch, sage ich mal, nochmal quasi in so ein Antragsverfahren hinein sich zu begeben, ohne dass dabei dann eine deutliche Verbesserung rausspringt, auch am Ende der Leistungshöhe. Und es geht am Ende um die Leistungshöhe auch. Ne? Also so wichtig diese Regelungen zum Verfahren sind, die auch besser sind als in der katholischen Kirche, also besser sein werden, wenn sie denn so sind, dann irgendwann. Es geht am Ende um die Leistungshöhe. Wir vergessen ganz häufig bei all den anderen Fragen, auch im Forum Maßnahmenplan, da gibt es um theologische Fragen, um Fragen der liturgischen Gestaltung und Macht- und Missbrauchssensibilität im kirchlichen Handeln. Alles wichtig, will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber es gibt Betroffene, die werden jetzt alt und krank. Und es gibt auch Betroffene, die haben die Füße in ihrem Leben nie wieder auf den Grund bekommen, aufgrund der Gewalt, die ihnen angetan wurde. Und diese Menschen warten jetzt schon seit vielen Jahren, zum Teil seit Jahrzehnten, auf eine angemessene Anerkennung, in der sich auch in der Höhe des Betrags natürlich eine Verantwortungsübernahme der Institution ausdrückt. Die Anerkennungsrichtlinie hat dafür viele gute Regelungen gefunden, gerade für diese Personen. Zum Beispiel dadurch, dass das Geld ihnen auch in monatlichen Tranchen ausgezahlt werden kann und dass es ohnehin nicht angerechnet wird auf Sozialleistungen. Und im Sinne der individuellen Prüfung, die ja die Anerkennungsrichtlinie vorsieht, kann man dem aus meiner Perspektive wirklich nicht einfach mit einem Katalog einen Riegel vorschieben. Gleichzeitig gibt es offensichtlich das Bedürfnis, auch aufgrund der Vergleichbarkeit regional das hinzukriegen. Ja? Also das Ding ist ja, dass es nicht einfach nur ein neues System sein soll, sondern es soll ein einheitliches System sein. Und die Frage ist, wie kriegt man das hin, dass jemand, der betroffen ist, im Norden von Deutschland genauso viel Hoffnung haben kann auf eine anständige Entschädigung wie die Person im Süden oder die im Osten oder im Westen, egal wie reich, wie vermögend, wie knausrig, wie kritisch, wie aufmerksam oder unaufmerksam die jeweilige Landeskirche ist oder der jeweilige diakonische Landesverband, wo sie sich meldet. Und da ist die Idee natürlich, das mit so einem Anhaltskatalog irgendwie zu machen, an sich nicht verwerflich, ne? Also weil es kann ja auch durchaus sein, dass man damit Leute oder Anerkennungsleistungskommissionen und Landeskirchen, die bisher viel weniger bezahlt haben, einfach überhaupt erstmal auf die Idee bringt, viel mehr zu bezahlen. Und über diesen Anhaltskatalog wird jetzt gerade in diesem Herbst nochmal ganz angestrengt im BFO gerungen. Und das ist insofern auch bedeutsam, weil auf der EKD-Synode die BFO-Vertreter, also sowohl Nancy Janz für die Betroffenen als auch Dorothee Wüst, die Kirchenpräsidentin der Pfalz, als Sprecherin der kirchlichen Beauftragten im BFO, klargestellt haben, dass die Anerkennungsleistungskommission ihre Arbeit aufnehmen können, auch ohne den Anhaltskatalog. Also das Antragsverfahren schon mal starten können. Gleichwohl ist es so, dass die rechtliche Umsetzung in den Landeskirchen gerade erst noch läuft. Im Sommer hatte Dorothee Wüst im Eule-Interview, verlinken wir natürlich schon, gesagt, naja, es kann durchaus auch vielleicht zu Verzögerungen kommen. In Dresden hat sie jetzt gesagt, wir halten so lange an dem Plan fest mit dem 1. Januar, bis klar wird, dass es nichts wird. Und meine Einschätzung ist, dass es auf alle Fälle nicht in allen neuen Verbünden der Fall sein wird, sondern wir werden das genauso wie bei den URACs, bei den unabhängigen regionalen Aufarbeitungskommissionen in diesem Jahr, im nächsten Jahr dann eben bei den Anerkennungsleistungskommissionen erleben, dass es Verzögerungen geben wird in einzelnen Verbünden. Ganz, ganz sicher. Und es ist auch klar, das habe ich auf den Fluren in Dresden auch gehört von VertreterInnen unterschiedlicher Landeskirchen, dass in einzelnen Landessynoden auch nochmal an die Regelung herangetreten wird, der Richtlinie, wenn es darum geht, die in Kirchengesetze zu machen. Und hier wird es wirklich entscheidend sein, genau hinzugucken von den Landessynodalen selbst und auch von den Kirchenleitungen. Denn die Kirchenleitungen haben alle diesem Prozess mit dem BFO, mit der Beteiligung von Betroffenen, zugestimmt. Und an diesem Versprechen müssen sie sich auch messen lassen, zu sagen, was einmal mit Betroffenenbeteiligung auf EKD-Ebene verabschiedet wurde, kann in den Landeskirchen nicht aufgeweicht werden. Und wer der Einbringungsrede des BFO-Berichts von Dorothee Wüst aufmerksam zuhören möchte noch, der kann das ja auch noch tun, das kann man auf YouTube nachhören, der wird merken, dass ihre Warnungen dafür, die Anerkennungsrichtlinie aufzuweichen, an die eigene Kollegenschaft in den Landeskirchen gerichtet ist.
Bei den unabhängigen regionalen Aufarbeitungskommissionen, da haben wir schon öfters drüber geredet, da sind ja auch noch nicht alle, deswegen ist es ja auch immer wieder Thema jetzt eingesetzt, du hast es kurz gesagt. Was war jetzt da der Stand im BFO-Bericht? Kannst du ganz kurzes Update geben, weil komplett ausrollen müssen wir es wahrscheinlich nicht nochmal.
Nee, da hat sich auch nichts geändert seit meinem letzten längeren Bericht dazu. Wir verlinken das natürlich auch alles. Es ist nach wie vor so, dass die URAG in der Konföderation und Bremen, also die Konföderation der evangelischen Landeskirchen auf dem Gebiet von Niedersachsen, plus die bremische evangelische Kirche, dass diese Kommission sich noch nicht hat konstituieren können, aus den für die Menschen, die am Thema dran sind, bekannten Gründen, nämlich dass noch die zwei unabhängigen Expertinnen fehlen, die von der niedersächsischen Landesregierung benannt werden müssen. Da wurden mal zwei benannt, die Betroffenen haben die abgelehnt, die ursprüngliche angedachte Besetzung.
Weil die zu kirchennah waren, ne?
Das war genau, darüber haben wir im Podcast ausführlich gesprochen. Ja. Der Punkt ist, dass die Landesregierung sich jetzt einfach nie auskäst, um es jetzt mal flapsig zu sagen, da zwei neue ExpertInnen zu benennen. In allen anderen 8 Verbünden sind die URACs inzwischen konstituiert und fangen an zu arbeiten. Darüber kann man ganz viel und könnte man noch viel berichten. In dem Update, in dem Jahresupdate zur Synode habe ich dazu einiges geschrieben und wir bleiben an dem Thema auch weiterhin dran.
Dann war noch das Thema, das hast du jetzt auch schon genannt, aber noch nicht genau ausgeführt, nämlich der Forum-Maßnahmenplan genau. In Bezug auf die Novelle der Gewaltschutzrichtlinie.
In dem Forum-Maßnahmenplan, da hängen ganz viele Sachen mit drin, theologischer Art, ich hatte das ja schon gesagt, ne? also ganz, ganz viel unter Beteiligung des EKD-Kammernetzwerks mit verschiedenen Arbeitsgruppen, der Diakonie und aus den evangelischen Landeskirchen. Das zentrale Projekt des Forum-Maßnahmenplans ist die Novelle der Gewaltschutzrichtlinie. Die Gewaltschutzrichtlinie der EKD ist selber erstmal ziemlich jung. Die wurde nämlich 2019 auf den Weg geschickt und dann erst in die Umsetzung in den Landeskirchen gegeben. Und aufgrund der Corona-Pandemie hat das auch bei manchen Landeskirchen sehr lange gedauert. Mhm. Das muss nochmal novelliert werden aufgrund der Erkenntnisse der Forumstudie, weil die Forumstudie ja aufgezeichnet hat, dass es große Probleme gibt mit der Struktur von Intervention und Prävention. Alles, was in der Forumstudie quasi herausgekommen ist über die fehlerhafte Arbeit in Landeskirchen bei Intervention, also bei akuten Fällen, und Prävention, also wie kann man Fälle vermeiden, und zum Teil auch, wie kann man aufklären, auch im Sinne von nicht mehr akuten Tatgeschehen, sondern von Tatgeschehen in der Vergangenheit, die im kirchlichen Sprachgebrauch ganz häufig das komische Wort Altfälle tragen, das ich ungern benutze, weil damit ja suggeriert wird, dass die irgendwie alt und fertig werden, aber das sind sie ja eben nicht. Ja, sie sind eben nur nicht mehr ein akutes Geschehen, wie jetzt zum Beispiel in einem Kindergarten jetzt Beschwerden kommen, dann gibt es eigentlich Regeln darüber, wie man damit umgeht, also ein Interventionsfall.
Ja.
So, und diese Regelungen müssen nach der Forumstudie nochmal angepasst werden und nochmal verbessert werden. Und das ist die Novelle der Gewaltschutzrichtlinie. Und das soll bis Ende 27 auf EKD-Ebene erledigt sein, um dann wieder in die Umsetzung in den Landeskirchen zu kommen. Also Novelle heißt ja einfach nochmal das Gesetz reformieren und weiterarbeiten. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das wie bei anderen Gesetzen, Pfarrerdienstgesetz, Personalgesetze etc. durchaus etwas ist, womit sich die evangelische Kirche jetzt für immer beschäftigt. Man macht eine Gewaltschutzrichtlinie, die wird in die rechtliche Umsetzung geschafft. Man schaut sich das ein paar Jahre an. Man macht einen Evaluationsprozess. Man macht eine neue Gewaltschutzrichtlinie. Ja? Mhm. Also das ist sowas, wie ich vorhin schon mal sagte, gesetzgeberisches Handeln, Kontrolle, Verbesserung. Wenn man jetzt die Präsentation zu dem Forum-Maßnahmenplan sieht, im Video der Präsentation oder auch in meinem Artikel, da wird man so denken, oh, das ist ja aber nur ein kleiner Teil dieses Forum-Maßnahmenplans neben den ganz vielen anderen Maßnahmen. Tatsächlich ist es aber so, dass der Großteil der Empfehlungen der Forumstudie in diesem einen Teil drinne stecken. Die meisten Forderungen der Forumstudie waren ja, wie ist die Kirche mit mir umgegangen, als mir Gewalt geschehen ist? Und wie ist die evangelische Kirche und die Diakonie mit mir umgegangen, als ich mich gemeldet habe und gesagt habe, ich möchte gerne Aufklärung? Mhm. Ja, das eine ist der Tatkontext, das andere ist der Aufarbeitungskontext, das sind die Worte dafür. Und die Verbesserung in diesem Bereich, das ist die Novelle der Gewaltschutzrichtlinie. Dann geht es weiter auf EKD-Ebene. Ende 26 soll nämlich, also in einem Jahr, soll dann begonnen werden, an einem Aufarbeitungsgesetz der evangelischen Kirche zu arbeiten. Also wo dann diese Fragen zum Beispiel der sogenannten Altfälle stärker nochmal im Fokus stehen, wo es darum geht, was heißt eigentlich ein Recht auf Aufarbeitung? Wie kann man das rechtlich so fassen, dass Betroffene sexualisierter Gewalt Aufklärung ihres jeweiligen Tatkontextes erhalten können, welche Rechte, welche Mitwirkungspflichten.
Ja, und einklagen können.
Ja, einklagen können, welche Mitwirkungspflichten hat die Kirche dabei.
Ja.
Mein Artikel endet genau damit, weil das ist nämlich auch ein weites politisches Feld, was da dran hängt.
Wenn du jetzt sagst, es ist ein weites politisches Feld, was hängt denn da jetzt dann alles dran?
Da geht es darum, dass das wirklich nicht bloß ein evangelisches Thema ist, die Aufarbeitung, sondern natürlich auch die katholische Kirche, andere Religionsgemeinschaften und andere gesellschaftliche Kontexte wie den Sport. Ja? Und nicht zuletzt, ganz wichtig, auch staatliche Organisationen betrifft, also Schulen, Kindergärten, Universitäten gar. Ja? Und für all die gibt es ja kein Aufarbeitungsgesetz, weil es so ist, dass der Deutsche Bundestag kein Aufarbeitungsgesetz nicht nur nicht beschlossen hat, sondern auch an keinem arbeitet. Das Thema ist, meinem Eindruck nach, immer noch sehr toxisch im Politikbetrieb in Berlin. Eigentlich brauchst du dort schon eine eigene Novelle des Gewaltschutzgesetzes, auf das sich jetzt aber die aktuelle Bundesregierung auch beruft und sagt, wir haben da ja schon eine Menge. Und es braucht dieses Bundesaufarbeitungsgesetz, damit es eben nicht in Zukunft so bleiben muss, wie es jetzt ist, dass man einzelne Organisationen mittels von Erklärungen, ja, so Verträgen quasi sind es so, gemeinsam Erklärungen dieser Organisation mit der unabhängigen Beauftragten für sexuellen Kindesmissbrauch der Bundesregierung, UBSKM, im Moment ist das Kerstin Klaus. Und die macht da so gemeinsame Erklärungen und dabei kann es nach meinem Dafürhalten eigentlich nicht bleiben für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Erstens, weil sich doch immer wieder herausstellt, dass diese gemeinsamen Erklärungen selber durchaus immer noch mal nacharbeitungsbedürftig sind. Aber vor allen Dingen, weil man das ja quasi dann für jedes gesellschaftliche System nochmal machen müsste.
Ja.
Und da brauchst du einfach ein eigenes Gesetz dafür. Das hätte dann auch den Vorteil, dass man dafür kein Kirchengesetz machen muss.
Ja, ähnlich wie beim Vereinsrecht gäbe es dann quasi so eine Baseline und an die kann man sich im Zweifelfall auch dranhängen und weiß, wie es laufen kann.
Genau.
Ja.
Wir kommen ein bisschen zu der Flaggenfrage zurück. Ne? Brauchst kein eigenes Kirchengesetz, wenn es ein staatliches Gesetz gibt.
Ja.
Und vor allen Dingen hat man dann einheitliche Standards für alle Kontexte. Und die gibt es einfach nicht. Also im Moment erarbeiten die evangelische und die katholische Kirche, das sind die beiden gesellschaftlichen Organisationen, die schon so gemeinsame Erklärungen mit der UBSKM haben. Und andere Kontexte sind da meilenweit davon entfernt. Die erarbeiten quasi Standards für Aufarbeitung stellvertretend gesellschaftlich mit, sind aber zugleich die Organisationen in unserer Gesellschaft, die vor allen Dingen auch mit sexualisierter Gewalt in Verbindung gebracht werden. Also insbesondere die katholische Kirche noch viel stärker als die evangelische Kirche. Ja? Also im Sprachgebrauch von manchen Betroffenen sind es die Täterorganisationen, die also an der Rechtsbildung hier auch mitwirken. Und paradoxerweise sind es aber auch genau die großen Kirchen, die sich im politischen Betrieb unseres Landes ganz, ganz stark dafür einsetzen, die Rolle der UBSKM aufzuwerten, Gewaltschutz, Kinder- und Jugendschutz voranzutreiben und eben auch ein Aufarbeitungsgesetz. Aber trotz aller Forderungen der Kirchen, da sieht man auch die gegenwärtige Schwachbrüstigkeit da oder dass man dann nicht mehr so richtig durchdringt, trotz aller Forderungen der Kirchen, im Moment gibt es in Berlin im Bundestag keine Gesetzesinitiative für ein Aufarbeitungsgesetz. Und wenn wir schon in Berlin sind, darüber habe ich ja gerade erst gestern im Remind-Newsletter der Eule geschrieben, über den aktuellen Bundeshaushalt für das kommende Jahr, für das Jahr 2026. Da ist nämlich kein Geld mehr veranschlagt für den Fonds sexueller Missbrauch, aus dem Betroffene sexualisierter Gewalt erste Hilfen bekommen haben, noch bevor sie vielleicht über das staatliche Opferentschädigungsrecht Geld zugesprochen bekommen haben, also tatsächlich entschädigt wurden oder auf rechtlichen Wege, zivilrechtlichen Wege oder in eben auch den Kirchen in Anerkennung ihres Missbrauchsfalls gefunden haben. Der Fonds sexueller Missbrauch ist da ganz wichtig gewesen in den letzten Jahren. Da gibt es auch vielfältige Entwicklungen und gab es vielfältige Entwicklungen. Ich habe das im Newsletter jetzt versucht, nochmal ganz kurz nachzuzeichnen. Für jetzt ist es für uns im Podcast nochmal ganz entscheidend, es gibt im kommenden Jahr dafür im Bundeshaushalt kein Geld und es gibt, Stand heute, auch keine Regelung dafür, wie mit diesem Fonds in Zukunft überhaupt verfahren werden soll. Also ob es jemals wieder eine Möglichkeit geben wird für Betroffene sexualisierter Gewalt bei diesem Fonds, FSM, Fonds sexueller Missbrauch, Geld zu beantragen.
Und jetzt, wie versprochen, die gute Nachricht des Monats November.
Halleluja, 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 Halleluja.
Die gute Nachricht aus diesem Monat, die habe ich im Remind Newsletter der Eule, Ausgabe 13, gefunden. Es geht ums Geld, genauer gesagt um kein Geld. Im Zuge der COP30 Klimakonferenz, da wurden die Kirchen nämlich sehr aktiv. In den letzten Jahren, da hatte man immer noch den Standpunkt im kirchlichen Investmentbereich, man müsse in einem guten Dialog mit der Fossilindustrie bleiben. Jetzt warten die Kirchen ganz unadventlich nicht mehr darauf, dass dort ein guter Dialog stattfindet und sich durch Sprechen etwas ändert. Das Divestment kommt tatsächlich. Wir haben es ja auch schon gesagt gehabt, vor vielen Jahren inzwischen, muss man sagen, war ja Georg Sauerwein mit diesem Thema auch schon in der Eule aktiv. 62 christliche Akteure, also Institutionen und Kirchen, erklären, dass sie deinvestieren werden, also kein Geld mehr für Klimasünder geben. Deutschland nimmt dabei tatsächlich ausnahmsweise mal wieder eine Vorreiterrolle ein. Die allermeisten Institutionen, die sich der Erklärung fürs Erste angeschlossen haben, die kommen nämlich aus Deutschland. Fast alle Landeskirchen sind über den Arbeitskreis kirchlicher Investoren mit dabei und noch viele andere Player auf dem Feld. Und das ist doch mal eine gute Nachricht.
Ja, dieser guten Nachricht kann man vielleicht noch hinzufügen, dass gerade erst am Donnerstag dieser Woche ein Appell von 62 kirchlichen Organisationen an die Bundesregierung für ein wirksames Klimaschutzprogramm veröffentlicht wurde. Da ist auch die Evangelische Kirche mit dabei, das Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Notably absent ist die Deutsche Bischofskonferenz, dafür sind aber einige Bistümer mit dabei und Erzbistümer und dazu noch ganz viele kirchliche Akteure, die sich auch länger schon mit diesem Thema befassen. Auch diesen Appell an die Bundesregierung für eine zielstrebige Klimaschutzpolitik werden wir anhängen. Da steht jetzt nicht unglaublich, also anhängen im Sinne von in die Shownotes tun, da stehen jetzt nicht unglaublich viele neue Dinge drin, aber vielleicht doch noch ganz spannend, zum Beispiel, dass man sich wünscht, dass die Regierung es unterlässt in Europa, sich für eine Aussetzung dieses Abschieds vom Verbrennermotor einzusetzen. Also es geht tatsächlich mal wieder ganz realpolitisch zu bei Kirchens.
Es wird Weihnachten und dazu ist erstmal Advent.
Richtig.
Ja, so ist richtig, ja. Wir haben aber im Eule-Podcast noch zwei interessante Episoden vor dem Christfest. Einmal habe ich mit den Predigt-Buddies gesprochen. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Die Folge, die wird vor Weihnachten noch kommen.
Worüber habt ihr gesprochen? Über die Weihnachtspredigt?
Wir haben auch über die Weihnachtspredigt gesprochen, ja.
Wunderbar. Über das Bullshit-Bingo?
Das kam vor. Es ging aber auch darum, ob man vielleicht an Weihnachten nach dem Krippenspiel oder davor oder überhaupt predigen soll oder gar nicht. Da wurde es dann auch mal ein bisschen hitziger tatsächlich.
Okay, aber ich würde sagen, im Kontext der Themen, die wir sonst im Podcast haben, eigentlich ein Wohlfühlthema, ja.
Weiß nicht, ob man wohlfühlend rausgeht nach diesem Gespräch.
Haben wir die Zeit eigentlich hinter uns, wo in der normalen, nicht-kirchlichen Publizistik über Weihnachtspredigten diskutiert wurde?
Wir finden es raus in diesem Monat.
Wir schauen interessiert in die Springerpresse.
Du hast auch noch mit Regina Elsner einen Podcast, der dann kommen wird. Auch alle Jahre wieder.
Alle Jahre wieder. Zum fünften Mal wird Regina Elsner im Eule-Podcast zu Gast sein für ein Ukraine-Update. Zum ersten Mal war das am 25. Februar 2022 der Fall, am Tag nach dem Angriff Russlands auf die gesamte Ukraine. Und seitdem haben wir das in jedem Dezember gemacht, also 22, 23, 24 und jetzt auch 25. Einmal im Jahr ein Ukraine-Update mit Regina Elsner. Auch das wird es noch im Dezember hier im Eule-Podcast geben.
Es lohnt sich also durchaus, nicht nur einzelne Folgen mit der Familie und Freunden und Kolleginnen und Kollegen zu teilen, sondern den ganzen Feed. Abonniert doch den Podcast und empfehlt das weiter. Und dann ganz zum Abschluss, da dürft ihr euch dann noch auf den Jahresrückblick im Eule-Podcast freuen, diesmal mit einem Gast, also mindestens zu dritt.
Genau, so Gott will und wir leben.
Und ich sage an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, folgt und liked den Podcast auf den Plattformen und der Eule auf Social Media, lest den Remind-Newsletter als euer wöchentliches Update der Kirchen- und Religionsnachrichten und besonders wichtig, abonniert die Eule. Falls sich euer Gehalt auch erhöht hat, geht doch mal von den 3 Euro auch ein bisschen höher. Es hilft durchaus unserer Arbeit.
Und diejenigen, die über den Podcast oder durch die aktuelle Berichterstattung neu zur Eule-Leserinnenschaft gestoßen sind und Hörerinnenschaft gestoßen sind, es gibt tatsächlich aber weiterhin das 3-Euro-Abo. Man kann wunderbar einsteigen und auf diesem Weg die Arbeit der Redaktion und unserer AutorInnen unterstützen.
Das ist wahr und ich sage auch dir danke, Philipp, und tschüss.
Tschüss.